Radio Prag International. Die Nachrichten.
Tschechische Post kündigt Entlassung von mehreren tausend Mitarbeitern an. Tschechischer Rundfunk stellt Digitalisierung der Aufnahmen des Prozesses gegen Karl-Hermann Frank fertig. Und Tennis, Muchova und Kvitova im Viertelfinale in Indian Wells. Die Tschechische Post wird in diesem Jahr mehrere tausend Mitarbeiter entlassen. Dies wird sowohl Zusteller und die Bedienung an den Schaltern betreffen, als auch Mitarbeiter im Verwaltungsapparat. Darüber informierte der bevollmächtigte Direktor des Unternehmens Miroslav Stepan das Online-Portal Seznam Zprávy. Der Grund für die Entscheidung ist demnach eine sinkende Nachfrage nach Postdienstleistungen. Stepan bestätigte auch die seit längerem geplante Schließung von etwa 300 Postfilialen. Das Staatsunternehmen betreibt derzeit 3200 Filialen und beschäftigt etwa 25.000 Menschen. Seit mehreren Jahren schreibt es rote Zahlen. Im vergangenen Jahr wurde ein Minus von 1,5 Milliarden Kronen, etwa 63 Millionen Euro, bilanziert. Innenminister Vít Rakušan, unter dessen Bereich die Post fällt, sagte vergangene Woche, dass dem Unternehmen ohne die Einleitung einer Umstrukturierung bis Jahresende die Insolvenz drohe. Der tschechische Regierungsbeauftragte für den Wiederaufbau in der Ukraine, Tomáš Skopečný, hat am Dienstag in Kiew die Hilfe bei der Instandhaltung der dortigen Infrastruktur sowie beim Betrieb der städtischen Krankenhäuser besprochen. Dies teilte er der Presseagentur CTK mit. Das Ziel weiterer Verhandlungsbesuche in der Ukraine werde die Kontaktvermittlung im Bereich Rehabilitation sein. Tschechische Ärzte hätten diesbezüglich ein großes Know-how, fügte der Regierungsbeauftragte an. Über den Besuch des Tschechen in Kiew hatte der Bürgermeister der Stadt Vitali Klitschko am Dienstag auf Facebook informiert. Teil der Delegation waren demnach auch Vertreter tschechischer Unternehmen. Tschechien ist eines jener europäischen Länder, die Interesse an Erdöllieferungen aus Aserbaidschan haben. Dies sagte der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev nach einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Berlin. Erdgas aus seinem Land wollen demnach auch Ungarn und Kroatien beziehen. Der Sprecher der tschechischen Regierung, Václav Smolka, teilte daraufhin der Presseagentur CTK mit, dass Tschechien mit einer ganzen Reihe von Ländern über Erdgaslieferungen verhandle. Der tschechische Premier Petr Fiala hatte bereits im Sommer vergangenen Jahres geäußert, dass zur Vorbereitung auf den Winter entsprechende Bestellungen in Aserbaidschan oder in Katar diskutiert würden. Das Archiv des tschechischen Rundfunks hat die Aufnahmen des Prozesses gegen Karl-Hermann Frank digitalisiert. Die Gerichtsverhandlung gegen den NS-Staatsminister des ehemaligen Protektorats Böhmen und Mähren begann im März 1946. Zwei Monate später fällte das sogenannte außerordentliche Volksgericht das Todesurteil, woraufhin Frank am 22. Mai 1946 in Prag gehängt wurde. Die Originalaufnahmen wurden im vergangenen Jahr im Archiv entdeckt. Sie enthalten über 82 Stunden Material. Wie der tschechische Rundfunk in einer Presseerklärung mitteilte, dauerten die Digitalisierung und Katalogisierung der fast 1300 Tonfolien ein Dreivierteljahr. Die Tennisspielerin Karolina Muchova hat beim WTA-Turnier im kalifornischen Indian Wells das tschechische Derby gegen Markéta Vondroušová gewonnen und steht damit im Viertelfinale. Muchova besiegte ihre Landsmännin mit 6:4, 6:7 sowie 6:4 und trifft nun auf die Wimbledon-Siegerin Jelena Rybakina aus Kasachstan. Auch Petra Kvitova ist nach einem Dreisatzsieg über die US-Amerikanerin Jessica Pegula ins Viertelfinale gelangt. Die zweifache Wimbledon-Siegerin tritt nun gegen die Griechin Maria Sakkari an. Nicht ins Viertelfinale geschafft haben es hingegen die Tschechinnen Barbora Krejčíková und Karolina Plíšková. Und zum Schluss noch das Wetter. Am Donnerstag ist es in Tschechien heiter bis leicht bewölkt. Im Osten ist die Wolkendecke zu Tagesbeginn noch dichter. Am Morgen gibt es vereinzelt auch überfrierenden Nebel. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 5 bis 9, in Höhenlagen ab 1000 Metern nur minus 1 Grad Celsius. Und es waren die Nachrichten von Radio Prag International mit Daniela Honigmann.
Ahoi und willkommen bei Radio Prag International. Sie haben die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks eingeschaltet. Bei uns geht es heute um den Fremdenverkehr in Prag. Und zwar hat das städtische Tourismusbüro nachforschen lassen, warum die Besucher aus ausgewählten Ländern in die Stadt an der Moldau kommen. Dabei geht es auch um die Gäste aus Deutschland. Mehr dazu in einem Interview zu Beginn unserer Sendung. Außerdem sind 84 Jahre vergangen, seitdem Hitler in der sogenannten Resttschechei einmarschiert ist. An die Zeit erinnern hierzulande immer noch alte Grenzsäulen. Soweit unser Tagesecho. Der Chumbo ist ein hoher Berg im Himalaya. Bis vor kurzem war er noch nicht bestiegen. Dies hat aber eine tschechische Expedition im vergangenen Herbst geändert. Mehr zu der Erstbesteigung und ihren Helden in knapp 10 Minuten in unserem Sportreport. Mein Name ist Till Janzer und ich begleite Sie durch unsere Sendung. Bleiben Sie am Apparat. Was zieht ausländische Besucher nach Prag? Das ist eine der Fragen, auf die die Fremdenverkehrsagentur Prague City Tourism eine Antwort gesucht hat. Aus diesem Grund hat die Agentur bei der Tschechischen Akademie der Wissenschaften eine sozialwissenschaftliche Untersuchung in Auftrag gegeben. Jana Adamcová ist stellvertretende Vorsitzende von Prague City Tourism. Martina Schneiberkova hat mit ihr über das Thema gesprochen.
Frau Adamcová, was war der Beweggrund für die Forschungen, die Sie gemeinsam mit 11 Instituten der Akademie der Wissenschaften durchführen ließen?
In den europäischen Rankings der Besucherausgaben liegt Prag heute sehr zurück. Zum Beispiel Amsterdam verdient das Doppelte, was Prag. Wir zielen auf eine anspruchsvolle Kundschaft, die dem Tourismus höhere Einnahmen bringt. Und deshalb haben wir mit der Akademie der Wissenschaften 100 Narrativen, das heißt Stories oder Erzählungen, identifiziert mit Themen, die die Quellmärkten wirklich ansprechen. Zum Beispiel, wir haben nicht gewusst, dass eine der bedeutendsten polnischen Schalen eine tschechische Mutter hatte, aus Prag. Und er war sehr geliebt, er hieß Poniatowski. Oder für die Amerikaner wird vielleicht sehr interessant sein, dass ihre Hollywood-Star Hedy Lamarr eigentlich in Prag sehr berühmt wurde, dank dem Film Ekstase. Die Italiener werden bestimmt interessant finden, dass Vivaldi hier in Prag 4 Jahreszeiten komponiert hatte oder dass Verdis Muse aus Prag stammte.
Was haben Sie herausgefunden, was das deutschsprachige Publikum betrifft?
Ja, natürlich, auf erster Stelle ist hier Franz Kafka. Aber wir gehen ein bisschen tiefer mit Franz Kafka. Wir sprechen auch über alle anderen deutschschreibenden Schriftsteller. Wir erzählen über Plätze, wo sie Kaffee getrunken haben oder auch Absinth. Und wir fanden sehr amüsant, dass zum Beispiel Goethe sehr viele Jahre geplant hat, Prag zu besuchen, aber nie Prag besucht hat. Aber es gibt sehr viele Notizen von Goethe, dass er Besuch nach Prag plant. Die Deutschen finden es bestimmt interessant, dass es in Prag war, wo Johannes Kepler seine Forschung durchführte.
Was wird jetzt mit diesen Erkenntnissen, die die Forscher zusammengestellt haben, weitergemacht?
Wir bereiten eine neue Webseite vor und wenn Sie sich als Deutscher oder als Spanier identifizieren, dann wird Ihnen ein spezifisches Narrativ gezeigt. Das heißt, wenn Sie ein Spanier sind, werden Sie erst über Prager Jesuskind lesen. Wenn Sie ein Deutscher sind, werden Sie am ersten Platz Kafka sehen. Oder wenn Sie Amerikaner sind, werden Sie als erstes die amerikanische Bar im Repräsentationshaus sehen. Diese Bar war wirklich aus der Leidenschaft für die Freiheit der Amerika gegründet. Und zum Beispiel, es war die erste Bar, wo die Frauen selbst, also ohne Begleitung, gehen konnten.
Wie viele Quellenmärkte hatten Sie im Fokus?
Wir hatten im Fokus 10 Quellenmärkte, das heißt 10 Märkte, aus denen die meisten Touristen nach Prag kommen. Dazu gehören zum Beispiel Deutschland, Polen, Frankreich, Italien oder Südkorea.
Kommen die meisten Prag-Besucher aus Deutschland?
Ja, Deutschland ist seit vielen Jahren der Quellenmarkt Nummer 1. Zum Beispiel im Jahre 2019 kamen nach Prag mehr als 2 Millionen Deutschen. Deutschland ist für uns das stärkste Markt eigentlich mit mehr als 2 Millionen Besuchern.
Wissen Sie, wie lange diese Touristen hier bleiben in der Hauptstadt?
Deutsche Touristen bleiben mehr als 3 Tage, was ist gut, weil wir brauchen Touristen, die viele Tage in Prag verbringen und nicht gleich wegfahren. Und die Nummer der Besucher aus Deutschland steigt jedes Jahr.
Wissen Sie, was für die Besucher aus Deutschland am wichtigsten bei der Wahl ihres Reiseziels ist?
Für die Deutschen ist am interessantesten die Natur und an der zweiten Stelle die Kultur. Ich denke, dass es mit Covid zu tun hat, weil viele Touristen suchen an Aktivitäten, die sie draußen, also in den Parken oder irgendwo in draußen tun können.
Was zieht die Deutschen, sagen wir, neben diesen Freizeitaktivitäten und Kultur an?
Die Deutschen eigentlich geben viel Geld aus für die Gastronomie. Das ist sehr ähnlich auch mit anderen europäischen Ländern wie Italien oder Frankreich.
Gibt es auch die Möglichkeit, zum Beispiel eine Führung auf Spuren der Prager Literaten zu bestellen?
Ja, zum Beispiel haben wir einen speziellen Spaziergang über Franz Kafka. Wir zeigen den deutschen Touristen die Orte, wo Kafka gelebt hat, wo er seine Kindheit, Schuljahre oder kreative Phase verbrachte. Aber wir können natürlich auch maßgeschneiderte Spaziergänge anbieten.
Und nun gehen wir in die Geschichte. Am 15. März jährt sich der Einmarsch deutscher Truppen in Böhmen und Mähren von 1939. Als Mahnmale für die Zerschlagung der Tschechoslowakei durch Nazi-Deutschland stehen noch heute einige historische Grenzsäulen im Gebiet unmittelbar zwischen beiden Ländern. Ferdinand Hauser weiß mehr.
84 Jahre her ist der Einmarsch Nazi-Deutschlands in Prag. Als 1939 die deutschen Panzer die Grenze passierten, fuhren sie auch an den Grenzsäulen der vorherigen Tschechoslowakei vorbei. Diese haben heute großen symbolischen Wert. Boleslav Meldon hat sich dafür eingesetzt, dass zwischen Selb und Asch wieder eine Replik einer ehemaligen Säule aufgestellt wird. Unter anderem, weil die Straße heute breiter sei, musste die Säule ein Stück weiter verschoben werden, aber die Replik stehe fast an ihrem ursprünglichen Platz, so Meldon, der sich in seiner Freizeit mit der Regionalgeschichte befasst. Die sogenannten Grenzorientierungssäulen trugen einst die 3 Staatsfarben der Tschechoslowakei, welche auf die gesamte 3,80 Meter hohe Stahlkonstruktion aufgetragen wurden. In Form eines aufgesetzten Siegels war auf Kopfhöhe das damalige Staatswappen angebracht. Mitte der 1920er Jahre begann man entlang der Grenze der damaligen Tschechoslowakei mit dem Aufstellen der Säulen. Die 140 Kilogramm schweren Konstruktionen zeichneten sich vor allem durch ihre Form aus, die die 3 Elemente der tschechoslowakischen Flagge kopierte. Insgesamt gab es über 200 der Säulen, 6 davon standen im Ascher Zipfel, wo Meldon lebt. Er erläutert, dass die Grenzbefestigung in Asch, als 1939 die deutschen Panzer ins heutige Tschechien einrollten, bereits anders aussahen als zuvor. Zu der Zeit sei die Säule bereits übermalt gewesen, das kleine Staatswappen sei zudem durch ein Hakenkreuz ersetzt worden, so Meldon. Denn Asch lag im Sudetengebiet und dieses hatte Hitler bereits im Oktober 1938 besetzt, wobei die Säulen oftmals umgestaltet oder sogar ganz entfernt wurden. An der heutigen Grenze zwischen Tschechien und Deutschland tauchen die historischen Säulen nun aber mitunter wieder auf, nicht nur in Form von Repliken. Vlastimil Ondra ist Bürgermeister des kleinen Erzgebirgsortes Potučky, der unmittelbar an der Grenze liegt.
Die Grenzsäule befindet sich am Übergang zu Johanngeorgenstadt. Sie wurde hier 2003 wieder aufgestellt. Es ist eines der wenigen Originale, die sich heute noch in Tschechien befinden.
Dass die historische Säule seit nunmehr 20 Jahren wieder steht, ist dabei auch den Menschen auf der anderen Seite der Grenze zu verdanken.
Die Restaurierung wurde von der deutschen Seite finanziert, die sich auch um den Anstrich und die Platzierung kümmerte. Die Aktion war nur eine kleine Angelegenheit. Ich denke aber, dass sie zum gegenseitigen Vertrauen und den guten Beziehungen beigetragen hat.
Weitere originale Grenzsäulen stehen heute nicht nur im Museum, sondern auch an ihren ursprünglichen Standorten, so etwa am Übergang in Dolný Žleb. Die wohl besterhaltene historische Säule befindet sich im verschwundenen Dorf Mohelnice. Zum erneuten Auftauchen der Säulen trägt auch bei, dass einige der Exemplare, die nach 1938 die Nazis geraubt hatten, wiedergefunden und zurückgegeben wurden. So konnte unlängst eine Grenzsäule aus dem Bestand eines Museums im sächsischen Schirgiswalde nach Tschechien überführt werden.
Sie hören weiter Radio Prag International, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks. Er liegt nur wenige Kilometer vom Mount Everest entfernt und doch wurde der Berg bis Ende vergangenen Jahres noch nie bezwungen. Der fast 7000 Meter hohe Gipfel des Chumbu im Himalaya. 4 tschechische Bergsteiger haben nun die Erstbesteigung geschafft. Ferdinand Hauser hat mit 3 der Expeditionsteilnehmer gesprochen und dabei auch danach gefragt, ob und wie man sich im Riesengebirge auf die höchsten Gipfel der Welt vorbereiten kann.
Sportreport.
Ende Oktober vergangenen Jahres haben 4 tschechische Bergsteiger die Erstbesteigung des Berges Chumbu im Himalaya gewagt und das mit Erfolg. Fast 7000 Meter hoch ist der Gipfel und einer, der oben stand, ist Radoslav Groch, den seine Bergsteigerfreunde nur Rada nennen.
Der Chumbu war noch unbestiegen. Das ist natürlich immer verlockend für einen Bergsteiger. Jaroslav Bansky und Zdeněk Háček-Hák sind bei ihrer Erstbesteigung des Kangchung-Schar auf den Gipfel aufmerksam geworden. Petter und mich haben die beiden dann ins Boot geholt, um unser Glück an diesem 6896 Meter hohen Berg zu versuchen.
Zur Höhe des Berges liegen dabei verschiedene Angaben vor. Das tschechische Team hat den Gipfel zwar als erstes erreicht, schon früher hätte es aber Versuche von französischen und japanischen Bergsteigern gegeben, schildert Petter Kejklíček im Interview für Radio Prag International.
Sie
haben damals versucht, über den Kamm, den wir zum Abstieg genutzt haben, den Gipfel zu erreichen. Aber schon allein dort herunterzukommen, war sehr anspruchsvoll. Das wird wohl auch der Grund gewesen sein, warum sie beim Aufstieg aufgeben mussten. Es ist verrückt, dass dieser Berg so nah am Everest und den anderen bekannten Gipfeln liegt, aber bisher komplett unbeachtet geblieben ist und nie wieder jemand einen Aufstieg versucht hat. Ich denke, wir haben nun ganz gute Arbeit geleistet.
Auch Jaroslav Bansky mit dem Spitznamen Banan hat den Gipfel des Berges erreicht. Auf die Frage, ob die Expedition denn gefährlich gewesen sei, winkt er ab.
Wir hatten riesiges Glück mit dem Wetter. Schon die Vorhersage zeigte uns, dass die nächsten Tage echt gut werden und ideale Bedingungen für unseren Aufstieg herrschen. Dahingehend drohte also keine Gefahr. In Sachen Schnee war das schon anders. Er war nicht sonderlich fest, sodass wir uns darin nicht sichern konnten. Einen Teil der Wand musste deshalb jeder von uns solo klettern.
Bevor die 4 Bergsteiger aus dem Riesengebirge den Chumbu bezwingen konnten, galt es nicht nur, sich körperlich vorzubereiten. Nötig war auch die Absprache mit den Behörden vor Ort in Nepal, berichtet Radoslav Groch.
Wenn man eine Erstbesteigung eines Berges plant, muss man zunächst mit dem Tourismusministerium in Kontakt treten. Gegen eine Gebühr wird dann ein Permit ausgestellt. Uns wurde zudem ein Liaison-Officer zugeteilt, der uns bei unserem Vorhaben am Berg kontrolliert hat.
Nicht immer leicht war laut Kejklíček die Zusammenarbeit mit den Sherpas.
Wir wissen bereits von früheren Expeditionen, dass man viel verhandeln und um Kompromisse ringen muss. Wenn die Sherpas nicht mehr weitergehen wollen, muss man etwas draufzahlen. Am Chumbo ist uns passiert, dass die Sherpas behaupteten, es hätte noch nie ein Basislager in 5000 Metern gegeben. Jaroslav, Rada und ich haben sie überreden können. Wir mussten dafür aber auch eine Menge der Last selber tragen. Die Kooperation mit den Sherpas war also nicht immer einfach.
Auch wenn der Aufstieg an sich dann weitestgehend problemlos verlief, einen Wermutstropfen gab es. Denn eigentlich sollte das Team nicht zu viert auf dem Gipfel stehen, sondern zu fünft. Dazwischen gekommen sei am Ende aber eine Infektion mit dem Dengue-Fieber, erzählt Groch.
Juraj Koreň ist einer der führenden Bergsteiger und Gleitschirmbergsteiger der Slowakei. Wir waren eigentlich davon ausgegangen, dass er an der Wand die Lösung auf einige zentrale Probleme kennen könnte. Leider wurde er aber schwer krank. Wir waren dann sehr froh, dass Juraj mit dem Hubschrauber gerettet werden konnte. Es war schade, aber umso mehr waren wir entschlossen, den Chumbo zu bezwingen.
Und das taten die verbliebenen vier dann auch. Das Gefühl, schließlich auf dem Gipfel zu stehen, sei das Highlight der Expedition gewesen, schwärmt Jaroslav Banski. Dabei hätten die vier Bergsteiger auf der Spitze des Chumbu eine ganz spezielle Tradition fortgesetzt.
Rada hat ein besonderes Ritual. Er betritt nie den höchsten Punkt des Berges, sondern bleibt immer etwas darunter, und wenn es nur ein Meter ist. Dadurch will er dem Berg die Ehre erweisen. Er weiß ja, er könnte hinaufgehen. Wir haben das auf dem Chumbo alle so gehandhabt und den höchsten Punkt nicht betreten.
Ein Objekt, das den Aufstieg der vier Tschechen belegt, hätte man dabei nicht auf dem Gipfel zurückgelassen.
Das würde ich eher als Verunreinigung des Berges sehen. Das Gipfelfoto und die Spuren im Schnee sind alles, was unseren Aufstieg beweist.
So Banski. Nach der Freude über das Bezwingen des Gipfels stand der Abstieg bzw. das Abseilen bevor. Auch dies gelang dann weitestgehend problemlos, von einigen Erfrierungen einmal abgesehen. Vor dem Rückflug konnten sich die vier Bergsteiger noch mit einem tschechischen Bier belohnen, denn in Kathmandu wurde mittlerweile eine Kneipe eröffnet, in der es nicht nur echtes Pivo, sondern auch den klassischen tschechischen panierten Käse, den Smažák, gibt. Hinter dem Projekt steckt Jan Travniček, den Radoslav Groch vorstellt.
Jan Travniček ist ein wichtiger tschechischer Himalaya-Kenner. Er hat mehrere Besteigungen von 8000ern hinter sich und kennt sich in Nepal sehr gut aus. In den Bergen des Himalaya bietet er geführte Wanderungen und Besteigungen an.
Der Kneipe sollte jeder einen Besuch abstatten, meint Koch.
Das ist ein Treffpunkt aller Bergsteiger und Reisenden aus Tschechien. Es kommen dort aber nicht nur Tschechen zusammen, sondern Himalaya-Besucher aus ganz Europa, die sich dort kennenlernen.
Was die Gipfelstürmer des Chumbu eint, ist nicht nur ihre Entschlossenheit, ihre körperliche Fitness und ihre Abenteuerlust, es ist auch ihre Herkunft, denn alle vier stammen sie aus dem Riesengebirge. Eigentlich würden sie nur auf den höchsten Bergen der Welt herumklettern, um dann nach Hause zu kommen und einmal mehr festzustellen, wie schön doch das Riesengebirge sei, merkt Groch an. Auch Kejklíček schwärmt über seine Heimat.
Es gibt hier viele schöne Hügel, man kann Skifahren oder Skitouren gehen und klettern. Wir lieben das Riesengebirge, es ist ein Teil unseres Herzens. Wir kommen nun einmal von hier.
Dem Gebirge sind die vier Tschechen auch professionell eng verbunden, berichtet Kejklíček weiter.
Jarda vlastně s Radarem.
Jaroslav und Rada gehören zum Team der Bergwacht. Banan arbeitet im Winter auch noch auf der Skipiste.
Darüber hinaus eigne sich die Gegend gut zur Vorbereitung auf Himalaya-Expeditionen, meint Barnsky.
Auf dem Sandstein können wir sehr gut unsere Moral trainieren, die wir bei den Expeditionen brauchen. Diese Art Felsen ist nämlich nicht übermäßig gesichert. Im Sommer können wir dort beim Klettern also gut an unserer inneren Einstellung arbeiten.
Und auch Koch bestätigt, dass die Gegend ein guter Trainingsort sei.
Das Riesengebirge kommt nicht so nah an die Stratosphäre heran wie der Himalaya. Aber was hier an Höhenmetern fehlt, macht das Gebirge durch unzählige Felsformationen in der unmittelbaren Umgebung wett.
Aber ganz ohne die gewisse Portion Adrenalin auf dem Dach der Welt wollen die drei Bergsteiger auch künftig nicht auskommen. Bei dem Aufstieg auf den Chumbu hätte man so manch anderen schönen Gipfel im Himalaya erblickt, mögliche Routen erspäht und erste Pläne geschmiedet, schildern die drei, ohne dabei konkreter werden zu wollen.
Soweit unser Ausflug auf das Dach der Welt. Und damit geht unsere heutige Sendung so langsam zu Ende. Falls Sie Anmerkungen haben oder Kommentare, dann können Sie diese auch auf dem Facebook-Profil der deutschen Sendung von Radio Prag International posten. Und wenn Sie uns über Ihr Smartphone empfangen wollen, dann laden Sie einfach die kostenlose App des Tschechischen Rundfunks herunter. Damit ist dann Radio Prag International auch unterwegs immer dabei. Sie hörten die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begleitet hat sie diesmal Till Janzer. Auf Wiederhören und naslyšenou.